Seit März läuft ja im Theater des Westens das Musical Romeo und Julia, frei nach Shakespeare. Wir alle kennen die Geschichte der tragischen Liebe von Romeo und Julia, einem jungen Liebespaar aus verfeindeten Familien im Verona des 16. Jahrhunderts, das letztendlich unter unglücklichen Umständen durch Selbstmord zum Tode kommt. Liebe, Hass, Kampf, Tod, Götzendienst, Freundschaft und Feindschaft, eine Tragödie auf der Bühne. Endlich spitzt sich die Handlung zu und ein Plan muss her, damit die beiden Liebenden doch noch zueinander kommen können. Und der Priester gibt Julia ein Getränk, das sie über 48 Stunden in einen todesähnlichen Schlaf versetzt. Julia wird für tot erklärt und in der Familiengruft aufgebahrt. Zwischenzeitlich soll Romeo mit einem Brief über den Scheintod seiner geliebten Julia informiert werden. Er soll nun heimlich kommen und die erwachende Julia als seine Braut in ein neues Leben entführen. Aber der Brief erreicht Romeo durch tragische Umstände nicht. So erhält er nur die Botschaft vom Tod seiner Geliebten. Er besorgt sich Gift, schleicht sich zur aufgebahrten Julia und sinkt sterbend neben ihr nieder. Wie geplant wacht Julia auf, sieht Romeo tot neben sich liegen und ersticht sich daraufhin mit seinem Dolch. Der Priester ist entsetzt über seinen misslungenen Plan. Er kann sich nicht verzeihen, macht sich bittere Vorwürfe und singt in dem Musical ein Lied mit dem Titel »Es tut mir leid«. Denn der Plan ist nicht aufgegangen und die beiden Liebenden sind tot. Der Song »Es tut mir leid« geht mir nicht aus dem Kopf. Da heißt es: »Am Ende ist man klüger, könnt die Zeit nur rückwärts gehen. Man kann mit dem Ende auch den Anfang klarer sehen. Und genau hier die falsche Tür, der falsche Weg, mein Versäumnis, meine Hast und mein Vergehen.« Das kennen wir auch, dass unsere Pläne schiefgehen und ein bitteres Ende haben, dass alles ganz anders kommt. Aber wie dankbar können wir sein, dass Gottes Rettungsplan mit ganz anderen Worten endet, nämlich mit den Worten Jesu am Kreuz: Es ist vollbracht. Gottes Plan, uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Paulus im Brief an die Gemeinden in Rom beschreibt diese Unfreiheit folgendermaßen: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Gottes Plan, uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, ist heute am Karfreitag am Kreuz Wirklichkeit geworden, für jeden Menschen, für uns, für dich und für mich. Es ist vollbracht. Ich lese jetzt den Predigttext aus der Lutherbibel 2017. Er steht im Matthäusevangelium im 27. Kapitel, die Verse 11 bis 26. Jesus aber wurde vor den Statthalter gebracht, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er von den Hohepriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas? Oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihn Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Worte der Heiligen Schrift. Wo bin ich? Wo sind wir? Wo bist du hier in dieser Szene? Bin ich im Volk? Sehe ich voller Entsetzen auf Jesus? Es war doch alles so vielversprechend, so viel Hoffnung, als er auf dem Esel in Jerusalem einzog und wir alle jubelten. Was hatten wir nicht alles gehört und manche sogar erlebt, was er für Wunder getan hat? Diese Hoffnung auf einen Befreier von den Römern. Und jetzt steht er da vorne neben Pilatus und sagt kein Wort. Kein Wort! Mit einem Wort könnte er doch alles verändern. Warum sagt er nichts? Sind wir ihm so egal? Sieht er denn nicht, wie schlecht es uns geht? Mir reicht's. Bin ich die Frau von Pilatus? Im Hintergrund, verdammt zum Nichtstun, kann einfach nur zuschauen, bin aber voller Angst und Unsicherheit. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Das lasse ich meinem Mann Pilatus ausrichten. Ich merke schon, wenn da etwas Ungerechtes, wenn da was Böses abläuft, aber dagegen aufstehen? Dazu bin ich sowieso zu schwach und zu unbedeutend. Okay, ich sag schon was, aber eigentlich in dem Wissen, dass es sowieso nichts bringt. Ich kann sowieso nichts bewirken. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Misch dich nicht ein. Ich habe heute viel gelitten um seinetwillen. Geht es im Endeffekt wieder mal nur um mich? Bloß nicht reingehen, wo ich Ungerechtigkeit, wo ich Böses sehe. Schön vernünftig bleiben, damit es mir weiter gut geht, sich nichts verändert. Angst, Halbherzigkeit, Hilflosigkeit. Bin ich einer von den hohen Priestern oder Ältesten? Weiß ich genau, was richtig oder falsch ist? Denn ich habe viel gelernt und viel Erfahrung. Und ich habe mir eine gute Position erarbeitet. Ich habe Einfluss. Ich setze mich auch mit ganzer Kraft ein, so ist nicht. Und ich bin vernünftig und weiß, was meinem Umfeld schaden könnte. Darum muss ich auch ein paar neue, vielleicht an sich gute Dinge verhindern, auch wenn es Opfer verlangt, wenn ich nicht so ganz korrekt vorgehen muss. Jesus war gefährlich für die ganzen Machtkonstellationen im vom Rom besetzten Land. Es könnte zu Aufruhr kommen. Die Römer könnten mit Gewalt reagieren. Das darf nicht riskiert werden. Und mein Job wäre dann auch nicht mehr sicher. Bin ich Pilatus? Natürlich nicht. Ich bin nicht grausam und machtversessen. Ich bin nicht rücksichtslos und gehe über Leichen. Aber eingesetzt in Judäa, der unruhigsten Provinz Roms, mit der Pflicht für Ruhe und Frieden zu sagen, verlangt schon Durchsetzungskraft und die sprichwörtliche Klugheit der Schlangen. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, hat Jesus schon gesagt, als er seine Jünger aussandte. Ohne falsch ist da schon schwierig. Ein bisschen Opportunismus ist schon angebracht. Ich weiß schon, was ich tun muss, um die Bevölkerung ruhig zu halten, um mit der jüdischen Obrigkeit einigermaßen klarzukommen. Und ich weiß auch, was ich tun muss, um meine Position, um meine Macht zu halten und zu verteidigen. Da muss ich schon manchmal skrupellos sein und tun, was nötig ist. Klug, grausam, Menschenfurcht. Bin ich Barabbas? Kann und will ich mich nicht mit den Gelegenheiten abfinden? Kämpfe ich für meine Überzeugung, auch ohne Rücksicht auf Verluste? Bin ich radikal? Sind mir meine Überzeugungen manchmal wichtiger als mein Gegenüber? Barabbas war wahrscheinlich Zelot. Man kann sagen, dass Zeloten radikalisierte Pharisäer waren, informiert, gebildet, fromm und verzweifelt, dass sich nichts verändert. Und dann entschieden für ihre Sache kämpfen, bis zum Letzten. Bin ich am Ende? Habe ich keine Hoffnung mehr auf bessere Zeiten? Will ich nicht mehr warten und nehme die Sache jetzt selbst in die Hand? Ist es falsch, Widerstand zu leisten? Mir fällt Dietrich Bonhoeffer ein, den ich sehr verehre. Er ging als bekennender Christ 1938 in den Widerstand gegen das Naziregime und war involviert in zwei misslungene Anschläge, wurde gefangen genommen und 1945 kurz vor Kriegsende hingerichtet. Interessanterweise schrieb er aus dem Gefängnis, dass er vom Gewissen her wusste, dass es richtig war, in den Widerstand zu gehen, dass er aber Gott gegenüber auf Gnade und Vergebung hoffte. Wer bin ich in der Gerichtszone, in der Jesus zum Tode verurteilt wurde? Und wo ist Gott hier? Schauen wir auf Jesus. Er steht da und sagt kein Wort, geschlagen, still und bespuckt. Und doch so souverän, so heilig, König und Lamm. Jesus steht vor Pilatus. Der stellt ihm die Frage: Bist du der König der Juden? Und Jesus sagt: Ja, du sagst es. Warum sagt er das vor Pilatus? Pilatus hat doch längst erkannt, dass Jesus unschuldig ist und die hohen Priester ihn aus Neid loswerden wollen. Jesus hätte hier immer noch freigelassen werden können, wenn er einfach Nein gesagt hätte und Pilatus damit versichert hätte, dass er keine Bedrohung für den römischen Kaiser darstellt. Jesus weiß, was jetzt mit ihm passieren wird. Und Pilatus verkündet das Urteil. Theoretisch hat hier Pilatus das Sagen. Aber gehen wir weiter zurück zu einer geheimen Anhörung Jesu vor dem Hohen Rat, Freitag vor Sonnenaufgang. Warum wollen die hohen Priester, dass Pilatus etwas unternimmt? Jesus hatte eine große Schar von Anhängern im Volk. Die hohen Priester hatten Angst, dass es mehr und mehr würden und die Römer eingreifen würden, wenn sie nichts dagegen unternähmen. Und dass sie selber dann keinen Tempel und keine Macht mehr über das Volk hätten. Was konnten sie tun? Sie mussten zwei Anklagen vorbringen, eine für Pilatus und eine für das Volk. So beschlossen sie, Jesus Gotteslästerung vorzuwerfen, damit sich die Menge gegen ihn wenden würde. Und Hochverrat, damit Pilatus ihn töten würde. Sie suchten Zeugen, die durch falsche Aussagen Jesus so belasten sollten, dass man ihn zum Tode verurteilen konnte. Doch das gelang nicht wegen widersprüchlicher Aussagen. Wieder hätte Jesus nur schweigen müssen. Ja, er schwieg zu den falschen Anschuldigungen. Aber als sie ihn fragten, bist du der Messias, antwortete er, ich bin es. Und dann erzählte er ihnen noch, dass sie den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen würden. Und so verkündete er sein eigenes Todesurteil. Er lieferte ihnen das, was sie von den falschen Zeugen nicht bekommen konnten. Theoretisch hat hier der Hohe Rat das Sagen. Gehen wir noch weiter zurück, Freitag, kurz nach Mitternacht im Garten Gethsemane. Jesus hätte sich bei seiner Festnahme wehren können und er hätte kämpfen können wie die Zeloten. Viele hätten mit ihm gekämpft. Er hätte sich zurückziehen können und eine kleine Gemeinschaft gründen können, so wie zum Beispiel die Essener. Viele wären ihm gefolgt. Er hätte mit den hohen Priestern gemeinsame Sache machen können. Was hätte er da verändern können? Er hätte versuchen können, mit Pilatus einen Handel einzugehen. Was hätte das für die Welt damals bedeuten können? Und er hätte Gott bitten können, ihn zu befreien mit Legionen von Engeln. Er tat nichts dergleichen. Er ließ alle Fragen um seine Göttlichkeit und seine Identität beiseite. Dieser einsame, verlassene, verletzliche Mann sagte: Ich weiß, was ich tun muss. Ich werde nicht kämpfen. Ich werde nicht weglaufen. Ich werde nicht verhandeln. Ich werde sie nicht mit himmlischem Glanz blenden. Ich werde sterben. Dann betete er: Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus war überzeugt, dass das wahre Schicksal des Messias, seine wahre Berufung, nicht darin bestand, zu erobern, sondern aus Liebe zu den Menschen zu sterben. Und genau das tat er. Gottes Plan. Heute, am Karfreitag, starb Jesus für die Liebe. Er sagte, es sei seine Entscheidung gewesen. Es war nicht die Entscheidung von Pilatus und auch nicht die des Kaisers, nicht die der hohen Priester und nicht die der Menge. Er sagte: Ich gebe mein Leben für die Schafe. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das steht in Johannes 10. Gehen wir noch einmal zurück zum römischen Gerichtshof, zu Jesus und Pilatus. Schweigend, verletzt und angespuckt steht Jesus da. Er steht und wir schauen auf ihn, König und Lamm. Und da steht der Statthalter Pilatus, der für seine Grausamkeit, Skrupellosigkeit und Rücksichtslosigkeit bekannt war. Eigentlich wollte er den hohen Priestern eins auswischen und Jesus freilassen. Er konnte dieses jüdische, aufsässige, komplizierte Volk nicht ausstehen. Aber Jesus machte ihm mit seinem Schweigen einen Strich durch die Rechnung. Die hohen Priester und Ältesten konnten die Menschen leicht gegen Jesus aufwiegeln, weil sie enttäuscht, ja wütend waren. Sie wollten lieber einen anderen Jesus, einen, der kämpft und sich wehrt, einen wie Jesus Barabbas, den Widerstandskämpfer. Pilatus hatte sich verrechnet und musste so Barabbas freigeben. Jesus war damals ein geläufiger Name und viele hießen so. Aber es war schon ein seltsamer Zufall, ja ein Geheimnis, dass gerade jetzt ein berüchtigter Zelot mit Namen Jesus Barabbas, im Gefängnis saß und auf die Hinrichtung wartete. Und auch der Name Barabbas war, der heißt Sohn des Vaters, lässt einen aufhorchen. Zweimal Jesus, beide Sohn des Vaters. Welchen Jesus hättest du damals in dieser Gerichtsszene gewählt? Den Jesus, der sich auflehnt gegen Ungerechtigkeit, der für Freiheit kämpft, der laut gegen Leid und Unterdrückung ins Feld zieht, der eingreift und endlich was macht, der deinen Widersachern die Stirn bietet. Oder den Jesus, der stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, sich demütigen, foltern und kreuzigen lässt. Welchen Jesus hättest du gewählt? Sehen wir uns zum Schluss noch einmal Barabbas an. Er sitzt im Gefängnis, weil er sich mit seinem Leben unter römischer Herrschaft nicht abfinden konnte, weil er Freiheit für sein Volk will und das mit aller Macht. Er wartet auf seine Hinrichtung am Kreuz. Jeden Tag kann es soweit sein. Da hört er Schreie, ein Tumult. Die Wächter kommen und zerren ihn raus aus der Zelle. Jetzt ist es soweit, denkt er voller Angst. Doch die Wächter bringen ihn in den Gerichtshof zu Pilatus und Jesus. Da stehen die drei nun vor der von den hohen Priestern und Ältesten aufgewiegelt aufgestachelten Volksmenge. Und Pilatus stellt die entscheidende Frage: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Wir können uns vorstellen, wie Barabbas, zermürbt und geschwächt von der Gefangenschaft, zusammenzuckt, sich duckt und einen Schritt zurückweicht. Die Wächter stoßen ihn unsanft wieder nach vorne. Da steht er und erwartet sein Todesurteil. Neben ihm steht Jesus, aufrecht, fast majestätisch, ruhig, souverän, heilig. Und kein Wächter muss um ihn herum sein. Und die Menge fängt an zu schreien: Barabbas, Barabbas, Barabbas. Barabbas horcht auf. Er kann nicht glauben, was er hört. Seinen Namen. Sie wollen ihn frei haben, ihn, den Aufrührer, den Mörder. Unglaublich schaut er rüber zu dem anderen, der so ruhig dasteht. Ihre Blicke treffen sich und ein wissender, liebevoller Blick trifft ihn. Es ist, als ob der andere leicht nickt. Dann hört er diesen furchtbaren Satz: Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Er kann es nicht mehr hören. So viele seiner Mitstreiter sind von den Römern gekreuzigt worden, haben diesen furchtbaren Tod durchleiden müssen. Nun ist er dran. Aber nein, nicht auf ihn prallt diese geballte Wut. Nicht ihm droht diese furchtbare Todesstrafe. Alle Schreie, alle Wut richten sich gegen ihn, den anderen, diesen beeindruckenden, aufrecht stehenden Mann. Alles gegen ihn, auf ihn. Barabbas kann es nicht fassen. Er bricht zusammen. Die Wächter bringen ihn in die Freiheit. Was ist passiert? Er sitzt einfach nur da. Und tief im Innern sieht er diesen anderen, diesen heiligen Mann, sterbend an seinem Kreuz hängen, stellvertretend für ihn. Stellvertretend für uns alle. Wir alle sind Barabbas, freigeliebt von Jesus, unserem Herrn. Amen.